Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Der Transit von russischem Gas durch die Ukraine nach Europa sinkt aktuell. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat vor einer Dreiviertelstunde in einem Statement beruhigt, die fehlende Gasmenge sei kompensierbar. Wir haben soeben in den Informationen am Mittag darüber berichtet. Deutschland sei vorbereitet auch auf russische Sanktionen im Energiesektor. Wie gefährlich sind aber stockende Gaslieferungen wirklich? Sicher ein großes Thema, auch bei der Hauptversammlung des Netzbetreibers E.ON, das heute Mittag begonnen hat. Die Hauptversammlung hat heute Mittag begonnen. Wir berichten in dieser Sendung ebenso wie über ein zweites großes Aktionärstreffen heute, das des Autobauers Volkswagen. Und wir blicken auf die Inflation, die in Deutschland gerade Rekordwerte erreicht. In unserem Nachbarland Tschechien ist sie aber noch weitaus höher. Zunächst aber schalten wir in den Handelssaal nach Frankfurt am Main. Dort begrüße ich unsere Berichterstatterin Claudia Wehrle. Frau Wehrle, ja, ein Wechsel ganz oben an der Spitze der weltweit wichtigsten Unternehmen. Saudi Aramco, der saudi-arabische Ölgigant, hat den US-amerikanischen Technologiekonzern Apple als das wertvollste Unternehmen der Welt überholt. Börsenwert gestern Abend nach Handelsschluss mehr als 2,4 Billionen Dollar. Ist das nur Statistik oder steckt da mehr dahinter?
Da steckt wirklich mehr dahinter und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Frank Rothauge von AHP Capital. Herr Rothauge, wie kommt es denn, dass Apple von einem Ölgiganten überholt werden kann?
Na, ich glaube, das ist eine temporäre Geschichte. Wir haben natürlich jetzt durch den Russland-Ukraine-Krieg eine deutliche Steigerung der Energiepreise und das ist gut für Ölunternehmen. Ist das jetzt sehr langfristig? Ich würde behaupten, nein, weil ich denke schon, dass wir am Anfang vom Ende des Ölzeitalters stehen. Aber Saudi Aramco, da sind halt alle Ölreserven Saudi-Arabiens quasi drin vereint. Und im Moment ist das unheimlich viel und jeder braucht Öl. Und deshalb haben die Apple abgelöst.
Von der Technologie zu einem Rohstoffgiganten, ist das eine Trendwende?
Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde das Wort des Bundeskanzlers von der Zeitenwende nehmen. Wir hatten jetzt 10 Jahre lang fortlaufend sinkende Zinsen. Wir hatten viele Innovationen, die sich auch in tollen Geschäftsmodellen wiedergespiegelt haben. Der Technologiesektor wuchs und wuchs und wuchs. Und auch weit in der Zukunft liegende Gewinne aufgrund niedriger Zinsen waren den Investoren mehr wert als naheliegende Gewinne. Ich glaube, das ändert sich im Moment fundamental. Wir haben hohe Inflation. Damit werden die Zinsen unweigerlich deutlich steigen. Und zwar noch viel mehr, als wir es jetzt gesehen haben. Und damit werden Grundbedürfnisse plötzlich wieder viel wichtiger. Die Leute müssen Geld für Heizung ausgeben. Die Nahrungsmittel werden teuer. Und dann sieht man, dass halt bei so einem Unternehmen wie Netflix plötzlich verlieren die Abonnenten, weil es eben ganz nett ist, Netflix zu haben, aber es ist kein Grundbedürfnis. Und insofern, glaube ich, haben wir da, das sehen die Investoren und da haben wir eine gewisse Zeitenwende, dass man sich jetzt rückbesinnt auf Dinge, die wirklich für die Grundbedürfnisse wichtig sind.
Aber warum gerade Öl? Das ist ja ein alter Rohstoff, sag ich mal, aber auch ein endlicher Rohstoff, von dem man sich eigentlich schon längst verabschieden möchte.
Man muss halt auch nüchtern sehen, das wird noch viele Jahre dauern. Das ist keine Geschichte, die kurzfristig vonstatten geht. Ich glaube, wir haben in der Klimawende viel zu kurze Zeithorizonte. Und von daher ist vielen Investoren klar, wir werden lange Jahre noch mit Öl auskommen müssen. Hinzu kommt, dass der Preis eben durch die Knappheit von Energieressourcen, durch den Krieg gerade deutlich gestiegen ist. Wie gesagt, ist das jetzt ein Investment, was man auf Jahre eingehen sollte? Wahrscheinlich eher nicht. Ja.
Heute ist es Saudi Aramco. Wer mag morgen das wertvollste Unternehmen der Welt sein?
Oh, das ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, wie gesagt, wir kommen ein Stück weit weg von diesen, ich nenne das jetzt mal Tech-Gadgets, hin zu Grundbedürfnissen. Und im Moment sind natürlich viele Tech-Konzerne noch sehr weit vorne. Und es kann auch sein, dass Apple Saudi Aramco wieder ablöst. Aber ich denke, generell ist da ein Trend, dass Grundthemen wieder mehr Bedeutung gewinnen.
Sagt Frank Rothauge von AHP Capital.
Ja, vielen Dank an Herrn Rothauge, auch hier aus Köln. Frau Wehrle, gestern noch ziemlich gute Stimmung bei Ihnen in Frankfurt, aber dann gab es neue Zahlen zu der sehr hohen Teuerung in den USA. Die wurden in den USA dann irgendwie anders interpretiert. Heiße Inflationsdaten hieß es da. Haben sich die deutschen Anleger dieser Sichtweise heute angeschlossen?
Ja, der DAX wirklich deutlich im Minus, fast 2% tiefer. Er steht jetzt bei 13.564 Punkten. Dass die Konjunktursorgen nicht so ganz aus der Luft gegriffen sind, kann man gut in den Firmenbilanzen nachlesen, die in diesen Tagen veröffentlicht werden. Viele Unternehmer sagen ja auch, die Zeiten werden nicht einfacher. Es ist vieles in Bewegung. Da wird nach neuen Geschäftsmodellen gesucht. Und das alles findet eben den Widerhall hier an der Börse.
Frau Wehrle, das ist das Stichwort Firmenbilanzen. Schauen wir mal uns einige an. Varta, der Batteriehersteller, der hat heute neue Zahlen vorgelegt, erwartet auch im zweiten Quartal weniger Ergebnis. Wie kam das an?
Die Aktien brechen regelrecht ein. Zum Mittag die Papiere 11% im Minus. Die Nachfrage lässt zu wünschen übrig, unter anderem, weil Kunden Teile fehlen, um etwa kabellose Kopfhörer fertigzustellen. Dabei ist Varta von vielen Problemen gar nicht so stark betroffen wie andere Unternehmen. Das Unternehmen setzt beispielsweise darauf, Vorräte aufzubauen bei Rohstoffen, bei Fertigwaren. Aber damit allein ist das nicht getan.
Zu E.ON kommen wir gleich noch. Heute hat der Energiekonzern RWE neue Zahlen präsentiert. Wie werden die bewertet?
RWE ist mit einem Gewinn plus ins neue Jahr gestartet, baut den Bereich erneuerbare Energien aus. Der Vorstand sagt, wir sind auf Kurs, die Aktien dennoch 1,5% im Minus.
Die Allianz hält an ihrem Gewinnziel fest. Wie kommt das an?
Die Aktien 3% im Minus. Das Tageshoch kann nicht gehalten werden. Trotzdem, der Versicherungskonzern sieht sich auf Kurs.
Und dann noch zum Schluss Euro-Anleihen und Gold.
Der Euro mit einem Dollar 0,405. Die Umlaufrendite von 0,82 auf 0,74% gesunken. Und die Goldpreise am Mittwoch 1.847,79 $ die Feinunze.
Vielen Dank an Claudia Wehrle in Frankfurt. Und wir haben es eben schon angesprochen, der Energiekonzern E.ON hat ab heute Mittag seine Aktionäre zur Hauptversammlung eingeladen. Für uns beobachtet das Aktionärstreffen Jörg Marksteiner. Herr Marksteiner, E.ON ist ja kein Energieerzeuger mehr seit dem Tausch der Geschäfte mit RWE, sondern Betreiber der Strom- und Gasnetze. Welche Bedeutung hat ein mögliches Embargo von russischem Öl oder sogar Gas für E.ON?
Ja, eine erhebliche. Davon kann man ausgehen, auch wenn E.ON-Chef Leonhard Birnbaum jetzt nicht auf die ganz aktuellen Entwicklungen aus der vergangenen Nacht eingegangen sind, dass Sanktionen gegen Teile der deutschen Gaswirtschaft ja wohl verhängt werden. Herr Habeck hat sich ja auch heute Mittag schon dazu geäußert. Die konkreten Folgen für E.ON ließ der Chef so ein bisschen offen, was einfach mit diesem Format zusammenhängt. Die Hauptversammlung, das Aktionärstreffen, findet online statt, pandemiebedingt. Und das bringt immer mit sich, dass sein Statement in der Regel schon vorher veröffentlicht wird, damit eben Aktionäre rechtzeitig ihre Fragen dazu stellen können. So war das auch diesmal. Aber im Grunde ist Leonhard Birnbaum einer der deutschen Energiemanager, die wie kaum ein anderer eigentlich vor einem möglichen Lieferstopp warnen. Das hat er auch heute dann nochmal bekräftigt, hat gesagt, mittelbar könne das auch zur Inflation und Rezession gefahren, wenn Öl und oder Gas dann auch ausfällt. Und auch bei den Notfallplänen, da ist er doch, finde ich, in einer sehr anderen Tonlage unterwegs als etwa unser Wirtschaftsminister.
Die Notfallpläne der einzelnen Staaten wurden nie für eine solche Krise geschrieben. Sie betrachten immer nur die Situation in einem Land. Eine kriegsbedingte Gasmangellage aber muss europäisch angegangen werden. Nationale Alleingänge haben das Potenzial, Europa zu zerreißen.
Also Europa zu zerreißen, das klingt schon drastisch. Was nicht so dezidiert angesprochen wurde, aber auch eine Rolle spielt, so ein Lieferstopp, der könnte auch diesem Energiemulti E.ON ja in eine ausgesprochen unangenehme Lage bringen. Denn wenn viele Lieferverträge mit Kunden, Privathaushalten, Unternehmen bestehen, aber E.ON selbst in einem Krisenfall als Zwischenhändler ja möglicherweise selbst gar nicht mehr ausreichend Gas hat, um liefern zu können, sehr schwierig. Und erst recht bei 51 Millionen Strom- und Gaskunden in Europa, da ist natürlich Potenzial, dass so etwas einen erheblichen Schaden anrichten könnte.
Ja, wichtige Frage aus Kundensicht. Wie stark wird denn E.ON die Preise erhöhen?
Also angekündigt sind schon Steigerungen zum Juni bei Strom 15%, Gas je nach Region 12-15%. Ich gehe aber davon aus, das wird wahrscheinlich noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, denn ein Teil wird erst zeitversetzt bei uns Kunden ankommen, weil, wie alle großen Versorger, kauft E.ON Strom und Gas langfristig ein. Also bei Strom zum Beispiel einen Teil ein Jahr im Voraus, einen Teil 2 Jahre im Voraus, einen Teil kurzfristig. Und das kann dann 2 Dinge bedeuten. A, noch gar nicht alle Erhöhungen der jetzt hohen Preise sind bei uns schon angekommen. Und B, je länger es im Großhandel teuer bleibt, umso länger wird es dann auch für uns Kunden insgesamt bei den Preisen teurer werden.
Also muss ja irgendwie E.ON in Vorlage gehen. Wie laufen denn die Geschäfte aktuell?
Also ins Jahr gestartet ist der größte deutsche Versorger mit einem deutlichen Gewinnrückgang, einfach weil sie schon die Energie jetzt teurer einkaufen mussten, das aber eben noch nicht an die Kunden weitergegeben haben. Unter dem Strich aber immer noch profitabel, 680 Millionen Euro Gewinn in den ersten 3 Monaten. Angenehmer der Blick zurück, der Gewinn plus 50%, 2,5 Milliarden Euro, viel mehr als erwartet. Und ein Grund war tatsächlich, dass das letzte noch betriebene Atomkraftwerk sehr kräftig produziert hat und bei diesen sehr hohen Börsenstrompreisen eben zu sehr guten Preisen verkauft hat. Das war schon, wenn man so will, eine Art Gelddruckmaschine, zumindest in der Vergangenheit.
Mit diesem Rückblick von Jörg Marksteiner verlassen wir die Hauptversammlung von E.ON. Vielen Dank. Ebenfalls heute das Aktionärstreffen eines anderen wichtigen deutschen Unternehmens, nämlich Volkswagen. Bisher hält der Konzern den Abwärtsrisiken, Stichwort der russische Krieg gegen die Ukraine, Stichwort Lieferkettenprobleme, nicht zuletzt dank seines guten Geschäfts mit Oberklasse-Autos stand. Im ersten Quartal verdiente er 6,7 Milliarden Euro, das fast doppelt so viel wie Anfang 2021. Unser Korrespondent für das Bundesland Niedersachsen, Bastian Brandau, beobachtet für uns die Hauptversammlung. Herr Brandau, wie sieht der Ausblick der Unternehmensführung aus?
Ja, es gibt da jede Menge nachdenkliche Töne, auch wenn diese Lieferprobleme, diese Kabelstränge, Kabelbäume, das ist jetzt wohl weitgehend beseitigt. Aber klar, nachdenkliche Töne wegen des russischen Kriegs in der Ukraine, wegen der Unklarheit, wie es im Öl- und Gasbereich weitergeht. Also solche Töne wie von Herbert Diess heute, die hört man schon auf einer Hauptversammlung eines großen deutschen Unternehmens sehr selten.
Der Ukraine-Krieg hat unsere Weltordnung in Frage gestellt. Die Hoffnung, den Krieg mit harten Sanktionen schnell zu beenden, hat sich nicht erfüllt. Die westliche Staatengemeinschaft hat bisher keine wirksamen Antworten auf Putin. Dennoch, der frühzeitige Abgesang auf das Modell Wandel durch Handel greift zu kurz. Blockbildung kann nicht unsere Antwort sein. Im Gegenteil.
Also ein Plädoyer für offene Grenzen, offene Warenströme aus Sicht eines Vorstandsvorsitzenden sicher nachvollziehbar. Und insgesamt ist man bei VW, wo man ja immer noch dabei ist, den Dieselskandal nachzuarbeiten, aber sich ja doch auch komplett neu erfinden will in den nächsten Jahrzehnten, ist man um einen sehr positiven Ausblick bemüht.
Der Hochlauf der E-Mobilität verläuft nach Plan. Im letzten Jahr haben wir von Quartal zu Quartal mehr E-Autos verkauft. Die Nachfrage steigt. Bis Ende März haben wir fast 100.000 Fahrzeuge ausgeliefert, 65% mehr als im Vorjahr. Wir gehen davon aus, dass das Geschäft mit der E-Mobilität schon früher als geplant so profitabel sein wird wie unser Verbrennergeschäft.
Das ist also eine Neuigkeit, denn bisher verdient Volkswagen ja sein Geld vor allem nach wie vor mit Verbrennern. Und Sie haben es gesagt, die wirtschaftlichen Zahlen nach dem ersten Quartal, die waren in der Tat erstaunlich. Mehr verdientes Geld trotz deutlich weniger verkaufte Autos, aber eben Autos im gehobenen Segment und gute Geschäfte im Finanzbereich oder mit Gebrauchtwagen. Aber die Frage ist, wie lange kann das so gut gehen? Gehen diese langfristigen Pläne des Konzerns zur Umgestaltung auf? Fragen, die heute auch gestellt wurden und noch werden. Die Befragung läuft noch, insbesondere auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit dieser Strategie. Aber natürlich auch geht es um den Chipmangel, der eben auch dem Management angelastet wird.
Herr Brandau, VW ist ja stark in China engagiert, aber der Gewinnbeitrag aus dem China-Geschäft, der sinkt. Kann man sagen, wird China so allmählich zum Ballast für VW?
Auf jeden Fall ist auch das China-Geschäft problematisch. Da gab es eben Ausfälle auch in der Produktion, auch durch Chipmangel, aber eben auch durch die harten Lockdowns, wie wir sie im Moment erleben, mit diesem anderen Umgang mit Corona. VW verweist darauf, auch auf Fragen heute, wie stark es dort präsent ist mit eigens entwickelten Fahrzeugen. Und heute hieß es eben auf die Frage eines Aktionärs genau darauf, ja, aufgrund globaler und regionaler Probleme eben wie Covid hätte man da nicht liefern können. Die Nachfrage aber, sie sei da und man hoffe eben, dass dass man dem bald nachkommen könnte. Für 2022 strebt man da Verdopplung an im Vergleich zu 2021. Und der VW-Markenchef Ralf Brandstätter, der wird ja nach China gehen, wird da zuständig sein. Eine Verantwortung, die er von Herbert Diess übernimmt. Und das dürfte sicher eine der herausforderungsvollsten Aufgaben sein in diesem Konzern. Und dort ist aber eben Volkswagen wie andere Unternehmen auch abhängig vom Regime in Peking. Und wie sich das in den kommenden Jahren aufstellen wird und was das für Konzerne wie VW bedeutet, das ist im Moment eben völlig offen.
Bastian Brander, unser Landeskorrespondent für das Bundesland Niedersachsen zur Hauptversammlung von Volkswagen, vielen Dank. Der Münchner Siemens-Konzern hat heute anlässlich der Bekanntgabe seiner Halbjahreszahlen angekündigt, das Geschäft mit Russland nach rund 170 Jahren einzustellen. Stefan Liener dazu.
Schon kurz nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine hatte Siemens bekannt gegeben, man verzichte auf Neugeschäft in Russland, werde aber bestehende Beziehungen wie Wartungs- und Instandhaltungsverträge weiter erfüllen, soweit dies im Rahmen der Sanktionen überhaupt möglich sei. Jetzt will sich der Münchner Konzern aber komplett zurückziehen, auch aus den laufenden Geschäften. Siemens ist seit 1852 und damit seit 170 Jahren in Russland aktiv. Die Geschäftsbeziehungen hatten also Revolutionen, zwei Weltkriege und den Kalten Krieg überdauert, nicht aber den Angriffskrieg in der Ukraine. Insgesamt hat Siemens im abgelaufenen Quartal seinen Umsatz im Jahresvergleich um 7% und seinen Auftragseingang um 22% gesteigert. Der Gewinn schrumpfte allerdings. Allein die Russland-Sanktionen machten sich mit Belastungen von 600 Millionen Euro bemerkbar, vor allem im Bahngeschäft. Unter dem Strich halbierte sich der Quartalsgewinn von Siemens auf 1,2 Milliarden Euro.
Stefan Liener war das zum Rückzug von Siemens aus Russland. Und wir kommen zu Tschechien. Das Land leidet unter einer längst nicht mehr schleichenden Inflation. Die Teuerungsrate ist im Jahresvergleich auf 14,2% gestiegen. Ein Rekordwert in Tschechien und doppelt so hoch wie im Euroraum. Die tschechische Nationalbank hat deswegen die Leitzinsen in kurzer Folge drastisch angehoben, was aber unter Ökonomen umstritten ist. Das Land steuere auf eine Stagflation zu, stagnierende Wirtschaft plus Inflation. In dieser Situation hat nun Präsident Seemann den künftigen Zentralbankchef berufen. Der steht für das Gegenteil der bisherigen Linie, für eine Politik des billigen Geldes, um zu verhindern, dass die Wirtschaft abgewürgt wird. Kritiker vermuten allerdings, dass dieser Kurs auch von seinen früheren Tätigkeiten motiviert sein könnte. Aus Prag berichtet für uns unser Korrespondent Peter Lange.
Dass Miloš Zeman unter den vier Kandidaten für den Chefposten der Nationalbank einen Favoriten namens Aleš Michl hatte, war in Prag ein offenes Geheimnis. Der tschechische Präsident gab ihm dann auch bei der Ernennung gleich mit auf den Weg, was er von ihm erwartet. Ich rechne jetzt nicht mit einem starken Rückgang der Zinssätze. Es gibt derzeit aber auch keine Gründe für weitere Erhöhungen. Er habe Michl ernannt, weil der die Zinserhöhungen kritisch sehe. Siebenmal innerhalb von zwei Jahren hat die tschechische Nationalbank den Leitzins angehoben auf nunmehr 5,75%. Im Mai 2020 lag er noch bei 0,25%. Aber die Währungshüter waren sich zuletzt nicht einig. Zwei der sieben Mitglieder des Zentralbankrats waren gegen die letzte Anhebung. Zu ihnen gehörte auch Aleš Michl. Jiří Rusnok, der demnächst scheidende Präsident der Nationalbank, verteidigte seine Linie. Wir können nicht auf Zinserhöhungen verzichten. Sonst würden wir das Mandat der tschechischen Nationalbank als Hüterin der Preisstabilität aufgeben. Die ist in der Tat gefährdet, denn die Inflationsrate hat aufs Jahr gerechnet inzwischen 14,2% erreicht. Aber die Zentralbank steht vor einem Dilemma. Dieses Zinsniveau wird sich zweifelsohne negativ auf Unternehmen und Haushalte auswirken, sagt Jakub Seidler, Chefvolkswirt beim Tschechischen Bankenverband. Die Nationalbank ist sich darüber klar, denn die Inflation muss bekämpft werden, indem die Wirtschaftstätigkeit und die Nachfrage in gewissem Maße gedämpft werden. Jan Schwener, Direktor des Center for Global and Economic Policy, an der Columbia University New York, hält das für riskant und vor allem den Zeitpunkt für falsch. Es wäre unglücklich, wenn die tschechische Wirtschaft jetzt in eine Rezession gehen würde, denn sie ist noch nicht wieder auf dem Niveau von vor der Covid-Pandemie. Auf dem Immobilienmarkt etwa ist bereits zu spüren, dass die Politik des billigen Geldes vorbei ist. Wer jetzt in Tschechien Hypotheken braucht, muss etwa 5% Zinsen einkalkulieren. Das führt zu Effekten, wie man sie hier bisher nicht gekannt hat, erläutert Michal Škorepa von der tschechischen Sparkasse. Die Immobilienpreise in Prag sind bereits so hoch, dass hier eine unnatürliche Situation entstanden ist, in der Mietwohnungen rentabler sind als eine mit einer Hypothek erworbene Wohnung. Aber auch die Kredite der Unternehmen werden teurer in einer Zeit, in der sie schon mit höheren Kosten für Material, Energie und Transport zu kämpfen haben. Deshalb ist Aleš Michl, der künftige Präsident der Tschechischen Nationalbank, gegen die Verteuerung auch des Geldes. Die Wirtschaft dürfe nicht abgewürgt werden. Es gibt allerdings Fachleute, die argwöhnen, dass Michls Kurs auch mit seiner Verbindung zu Ex-Premier Andrej Babiš und seiner Agrofert-Gruppe zu tun hat. Er ist der ehemalige Anlagestratege jener Bank, die die Aktivitäten von Agrofert maßgeblich finanziert hat, sagt der Wirtschaftsjournalist Thomas Lemeschani, der über das Firmenimperium von Babiš recherchiert hat. Nach seinen Angaben hat Agrofert umgerechnet etwa 1 Milliarde Euro Schulden. Und höhere Zinsen könnten das Agrofert-Gebäude womöglich ins Wanken bringen.
Peter Lange berichtete aus Prag und wir kommen wie immer an dieser Stelle zur Wirtschaftspresseshow. Ein Thema in den Kommentaren ist die Zinswende in der europäischen Geldpolitik.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fragt: Kommt im Juli die erste Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank seit mehr als 10 Jahren? In diese Diskussion hat sich jetzt auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde wieder eingemischt. Anders als viele ihrer Kollegen aus dem EZB-Rat spricht sie nicht ausdrücklich vom Juli als Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung. Gleichwohl benutzt sie andere Formulierungen als noch nach der April-Sitzung des EZB-Rates. Bislang hieß es, dass die Notenbank die Nettokäufe von Anleihen im 3. Quartal beenden und einige Zeit danach die Zinsen anheben werde. Jetzt spricht Lagarde davon, die Käufe sollten Anfang des 3. Quartals abgeschlossen sein und die Zeit danach bis zur Zinserhöhung solle ein Zeitraum von nur wenigen Wochen sein. Das zeigt, die EZB-Präsidentin reagiert auf die sehr konkreten Forderungen ihrer Kollegen nach Zinserhöhungen im Juli, indem sie das Ganze abermals wieder vager macht. Zugleich aber kann sie sich der Notwendigkeit zügiger Zinserhöhungen nun nicht mehr verschließen. Das gibt dann doch Hoffnung. Auch das Handelsblatt aus Düsseldorf findet den Vorstoß gut. Der sofortige Wegfall der Minuszinsen wäre ein wichtiges finanzpolitisches Signal in diesen unruhigen Zeiten von Inflation und Krieg. Das Bankensystem ist der Blutkreislauf der Volkswirtschaft. Deshalb steckt auch so eine Wucht dahinter, wenn ING Deutschland die Strafzinsen abschafft, selbst wenn man kein Kunde dieses Instituts ist. Von dieser Entscheidung geht die Botschaft aus, dass sich die Geldpolitik bald wieder in geordneteren Bahnen bewegt. Sicher wäre die Abschaffung der Minuszinsen auf Kontoguthaben erstmal teuer für die Banken. Trotzdem sollten sich der Präsident des Bankenverbandes und Deutsche Bankchef Christian Sewing und auch die ganze Branche an das Versprechen von Angela Merkel und Peer Steinbrück in der Finanzkrise 2008 erinnern. Kanzlerin und Finanzminister garantierten damals die Spareinlagen. Das hat die Banken gestützt. Gezahlt hätten es die Steuerzahler. Jetzt wäre es an der Zeit, sich zu revanchieren. Die Inflation in Deutschland ist im April auf den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren gestiegen. Die Augsburger Allgemeine prophezeit: Was wir aktuell erleben, dürfte der Beginn eines größeren Umbruchs sein. Die Hoffnung, dass der Wohlstand immer weiter wächst, gerät ins Wanken. Der Krieg hat damit einen Prozess in Gang gesetzt, der früher oder später ohnehin eingetreten wäre. Allein der Klimawandel macht ein Umdenken nötig. Aufgabe der Politik wird es sein, dies zu steuern. Denn die ärmeren Haushalte werden durch teure Lebensmittel überproportional belastet.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meinem Kollegen Günter Hetzger am Mikrofon. Hier verabschiedet sich von der Sendung Wirtschaft am Mittag Clemens Kindermann und dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.